NDR Info. Echo des Tages.
Mit Regina Mädler. Schönen guten Abend. Gestern haben wir das Echo des Tages mit einem Bericht aus London begonnen und auch heute steht der Austritt Großbritanniens aus der EU wieder im Mittelpunkt. Wir berichten gleich über die Abstimmung heute im britischen Unterhaus. Da geht es um einen Brexit ohne Abkommen. Ansonsten spricht man in Brüssel von einem Desaster und ist ratlos, wie es jetzt weitergehen soll. Das EU-Parlament hat heute Notfallmaßnahmen für den Fall eines ungeregelten Austritts verabschiedet. Dazu heute auch der Kommentar im Echo des Tages. Weitere Themen bis 19 Uhr. Volkswagen streicht nochmal 7000 Stellen. Die Unglücksmaschine Boeing 737 MAX darf außer in den USA inzwischen fast nirgendwo auf der Welt mehr fliegen. Und wir berichten vom Fußball über das Schalker Europapokal-Debakel gestern und das Achtelfinal-Rückspiel der Bayern heute in der Champions League. Eine Art englische Woche gibt es derzeit für die Abgeordneten des britischen Unterhauses. Drei wichtige Abstimmungen an drei Abenden. Gestern haben sie gegen das mit Brüssel ausgehandelte Abkommen gestimmt, obwohl Premierministerin May noch Zugeständnisse ausgehandelt hatte. Heute Abend sollen die Abgeordneten über einen Austritt ohne Vertrag abstimmen. Ob es dafür eine Mehrheit gibt, ist aber unwahrscheinlich. Deshalb wird es wohl morgen noch eine Abstimmung geben. Dann geht es darum, ob das Vereinigte Königreich eine Verschiebung des EU-Austritts beantragen soll. Zum Stand der Dinge 90 Minuten vor Beginn der heutigen Abstimmung. Anne Demmer aus London.
Kurz vor der nächsten Abstimmungsrunde im britischen Unterhaus warnte der britische Schatzkanzler Philip Hammond vor den Folgen eines ungeordneten Austritts aus der EU.
Tonight we have a choice. We can remove the threat.
Heute Abend haben wir die Wahl. Wir können die Gefahr eines drohenden No-Deal-Brexits aus dem Weg räumen. Ab morgen hätten wir dann die Möglichkeit, weiter an unserer Zukunft zu arbeiten, einen Konsens im britischen Unterhaus zu finden, den wir kollektiv unterstützen werden, um die EU geordnet zu verlassen. Ein Vorschlag, den die britische Premierministerin selbst so sicher nicht unterstützen würde. Theresa May hatte zwar auch deutlich gemacht, dass sie einen geordneten Brexit bevorzugt, den Austritt ohne Abkommen will sie aber nur bis zum 29. März ausschließen. Der ehemalige Außenminister und Brexit-Hardliner Boris Johnson sagte gegenüber der BBC:
Don't forget that under the law.
Die Abstimmung heute Abend ist wirklich nur symbolisch. Ich hoffe nicht, dass das Parlament dafür stimmt. Das ist doch verrückt, dass man sich selbst behindert. Warum sollten wir uns selbst ins Knie schießen? Es ist im Manifest der konservativen Partei festgeschrieben, wir behalten einen ungeordneten Austritt auf dem Tisch. Ein No-Deal ist besser als ein schlechter Deal. Ich werde selbstverständlich nicht dafür stimmen.
How can we conceivably take no deal off the table? I certainly won't vote for it.
Trotzdem gilt als wahrscheinlich, dass eine Mehrheit bei der geplanten Abstimmung am Abend gegen einen No-Deal-Brexit stimmen wird. Dieser Beschluss wäre allerdings nicht rechtlich bindend, hat aber politisches Gewicht. Sollten die Abgeordneten mehrheitlich gegen einen ungeordneten Austritt stimmen, wird das britische Unterhaus morgen über eine Verschiebung des Brexit abstimmen. Währenddessen dreht sich die Debatte im Unterhaus weiter im Kreis, als wäre nichts geschehen. Nur Theresa Mays Stimme wird dabei immer brüchiger.
I may not have my own voice, but I do understand the voice of the country. Yes, businesses worry.
Die Wirtschaft sorgt sich wegen der Brexit-Unsicherheiten. Es gibt jedoch etwas, worüber sich die Unternehmen noch mehr sorgen. Das ist eine Corbyn-Regierung. Und Jeremy Corbyn wird nicht müde zu entgegnen.
Isn't it time she moved on from her red lines?
Theresa May muss ihre roten Linien fallen lassen und sich mit der Realität konfrontieren, in die sie sich selbst, ihre Partei, das Unterhaus und das gesamte Land gebracht hat. Doch eine Frage drängt nun besonders. Was kann die Grundlage für eine Verschiebung des Brexit sein? Dafür müsste es einen Konsens geben. Von einer klaren Linie, die von der EU für eine Verlängerung von Artikel 50 gefordert wird, ist man in der britischen Regierung und im Unterhaus weit entfernt.
Ab 20 Uhr unserer Zeit stimmt also das britische Parlament über die Frage ab, ob es einen Brexit ohne Austrittsabkommen geben soll. Wir haben gerade gehört, es ist eher unwahrscheinlich, dass es dafür eine Mehrheit gibt. Für den Fall, dass doch, hat das EU-Parlament heute Notfallmaßnahmen verabschiedet. So sollen zum Beispiel alle Studierenden, die derzeit im Rahmen des Erasmus-Programms in Großbritannien sind, auch nach dem Brexit im Land bleiben dürfen. Das sind immerhin rund 14.000 junge Menschen aus allen 27 EU-Staaten. Malte Pieper berichtet aus Straßburg, wo das EU-Parlament heute über Konsequenzen aus einem No-Deal-Brexit beraten hat.
Man kann den Frust auf EU-Ebene inzwischen mit Händen greifen. Und keiner fasste ihn an diesem Vormittag in solch deutliche Worte wie Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans, der sich fast schon in Geiselhaft genommen fühlt von britischen Abgeordneten, die zwar mehrheitlich wissen, was sie nicht wollen, aber eben nicht mehrheitlich wissen, was sie wollen. Wir sind in den Händen des politischen Systems von England. Und weil das so ist, muss auch von dort endlich die Antwort kommen, wie es weitergehen soll. Das ist der Standardsatz, den man hier in Straßburg von fast jedem politischen Akteur inzwischen hört. Wir als Kontinentaleuropäer haben getan, was wir tun konnten. Jetzt müssen aber auch endlich einmal die Engländer liefern. Das derzeit populärste Gedankenspiel geht so. Heute lehnt das britische Unterhaus einen ungeregelten Brexit ab. Morgen verlangt es dann mit Mehrheit, Premierministerin May möge die Europäer um eine Verschiebung des Austrittstermins bitten. Doch so reizvoll, wie das auf den ersten Blick wirkt, so entschlossen formieren sich inzwischen in Brüssel und Straßburg, aber auch in den Hauptstädten die Gegner solch einer Lösung. Allen voran der Chef der Christdemokraten im Europaparlament, der CSU-Politiker Manfred Weber. Er fragt demonstrativ, warum sollen wir das Gezerre verlängern, warum sollen wir unsere Europawahl gefährden, wenn uns London keinen stichhaltigen Grund liefern kann, außer dass man sich immer noch nicht einig ist.
There is no need and no option for any single day of prolongation if we get no clarification from the British side what they want to achieve in this period of time.
EVP-Fraktionschef Weber, aber auch der Vorsitzende der Sozialdemokraten Udo Bullmann ziehen daraus ähnliche Schlüsse. London müsse das lange Undenkbare nun tatsächlich denken.
Wenn dieses Parlament blockiert bleibt, dann ist es den Menschen in Großbritannien etwas schuldig. Take back control heißt dann, die Menschen müssen entscheiden dürfen.
EU-Chefunterhändler Barnier signalisierte derweil weiter Gesprächsbereitschaft, machte aber auch klar, die Briten sollten sich nicht zu viel davon erwarten. Man sei durch die jüngsten Zugeständnisse vom Montag bis ans Äußerste gegangen, ruft Barnier und hebt dann einen hunderte Seiten starken Ordner hoch, den er inzwischen stets bei sich trägt. Dieser Vertrag, den wir anderthalb Jahre mit der Regierung von Theresa May verhandelt haben, dieser Vertrag ist und bleibt der einzig verfügbare Vertrag.
Le seul traité disponible.
Dann macht er eine kurze Pause und schiebt hinterher, das Risiko eines unbeabsichtigten und ungeregelten Austritts, es sei mit dem Votum von gestern Abend gestiegen. Deshalb sei es eben auch höchste Zeit, die Vorbereitungen für einen ungeordneten Brexit noch einmal deutlich zu verstärken, so Barnier.
Die EU bleibt also hart gegenüber London. Weitere Verhandlungen über einen geordneten Brexit werde es nicht geben, haben wir gerade gehört. Ein Kommentar zur Lage von Astrid Korall aus Brüssel.
Vorhang auf für den nächsten Akt im Brexit-Drama. Die EU muss zusehen, wie die britische Premierministerin Theresa May im Unterhaus einfach keine Mehrheit für den gemeinsam ausverhandelten Scheidungsvertrag findet. Egal, wie viele Klarstellungen und Garantien Brüssel zum Abkommen noch macht, dieser Vertrag ist, wird er nicht substanziell verändert, nicht die Lösung. Ein Abschied Großbritanniens ohne eine Vereinbarung ist keine in der Ferne liegende Bedrohung mehr. Sie ist angesichts noch gerade einmal 16 verbleibender Tage bis zum Austrittsdatum eine realistische Gefahr. Wie sich ein No-Deal-Brexit konkret auswirkt, weiß zwar niemand, aber die Schäden werden voraussichtlich groß sein, die Folgen Großbritannien und auch den Kontinent erheblich treffen. Um dieses Szenario zu vermeiden, kann der Brexit verschoben werden. Wenn, und damit ist zu rechnen, das Unterhaus dies morgen beschließt und die Entscheidung dann an die Staats- und Regierungschefs der anderen 27 EU-Staaten weitergibt. Manche mögen vielleicht denken, es reicht, wir wollen dieses nervige Schauspiel nicht weiter anschauen, die Briten sollen gehen, egal was es kostet. Aber eine Verlängerung des Austrittsdatums sollte die EU nicht ablehnen. Sie sollte den Briten diese wirklich allerletzte Chance unter Bedingungen gewähren. Eine Verlängerung nur um des Verlängerns willen gehört nicht dazu. Was sollte das bei einem dermaßen zerstrittenen britischen Unterhaus bringen? Nein, diese Verlängerung muss einen Grund haben. Und den müssen die Briten liefern. Sie müssen Wege aufzeigen, wie sie aus der Sackgasse herauszufinden gedenken. Neuwahlen oder ein zweites Referendum sollte Theresa May als Optionen nicht einfach vom Tisch wischen. Auch wenn beide Möglichkeiten ebenfalls Probleme mit sich bringen würden, zeitlich und organisatorisch, würden sie eine Verschiebung rechtfertigen. Wenn aber die Premierministerin diese wieder nur mit blumigen Formulierungen beantragt, wird es Zeit. Zeit, dass die EU Konsequenzen zieht, die Verlängerung ablehnt und dem Brexit-Drama ein Ende bereitet. Falls Theresa May, was derzeit unwahrscheinlich ist, das nicht doch noch selbst tut und den Austritt aus der EU absagt.
Astrid Korall kommentierte den aktuellen Stand der Dinge beim Austritt der Briten aus der EU. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. 20:07 ist es. Die ersten Meldungen kamen in der vergangenen Woche. Jetzt hat der VW-Konzern bestätigt, bei seiner Kernmarke werden in den nächsten Jahren bis zu 7.000 Stellen gestrichen. Vor allem in der Verwaltung wird Personal eingespart und in Technik investiert. Einzelheiten von Hilke Janssen.
Mehr als 4 Milliarden Euro will Volkswagen in seine IT-Systeme investieren. Wenn also zukünftig ein Computerprogramm die Arbeit erledigen kann, bedeutet das,
dass durch die verstärkte Automatisierung von Routineaufgaben zum Beispiel künftig weniger Stellen in der Verwaltung benötigt werden. Wir schätzen, dass etwa 5.000 bis 7.000 Stellen von ausscheidenden Mitarbeitern nicht wiederbesetzt werden,
sagt der Operativchef der Marke VW, Ralf Brandstätter. Er betont auch, dass bei Volkswagen eine Beschäftigungsgarantie gilt bis mindestens 2025. Betriebsbedingte Kündigungen sind bis dahin ausgeschlossen. Über Details des angekündigten Stellenabbaus will VW-Personalvorstand Gunnar Kilian in den kommenden Wochen mit dem Betriebsrat verhandeln.
Wir haben eine ganze Reihe von Sachfragen miteinander zu besprechen. Auch dem Betriebsrat ist sehr bewusst, dass die weitere Digitalisierung in den Verwaltungsbereichen Effizienzen mit sich bringt.
Das Thema ist für den Betriebsrat nicht neu. Seit 2016 läuft bei Volkswagen bereits ein milliardenschweres Spar- und Abbauprogramm. Darüber hinaus sollen in den niedersächsischen Werken Emden und Hannover mehrere tausend Arbeitsplätze wegfallen, weil dort in den kommenden Jahren die Produktion auf Elektroautos umgestellt wird. Rechnet man alles zusammen, streicht Volkswagen bis 2023 allein in Deutschland rund 28.000 Stellen. Gleichzeitig versucht VW auch woanders zu sparen. Autoteile sollen günstiger eingekauft und die Autos in weniger Varianten angeboten werden. Je mehr Geld jetzt gespart wird, desto mehr kann der Autobauer ins elektrische Fahren, in Software und in digitale Technik investieren. Dieses Umorientieren sei ein Kraftakt, sagt Vorstandsmitglied Arno Antlitz.
Dafür sind Anstrengungen notwendig, die für Volkswagen das bisher gekannte Maß deutlich übersteigen. Die Aufgabe für die nächsten Monate und Jahre könnte kaum größer sein.
2019 wird für VW ein Schlüsseljahr. Ende des Jahres soll in Zwickau in Sachsen die ganz neue Generation der reinen Elektroautos vom Band laufen. Ab Mai können Kunden das Modell mit dem Namen ID vorbestellen. Dann bekommt Volkswagen wohl eine erste Idee davon, wie groß das Interesse an Elektroautos in Deutschland wirklich ist.
Nach den Flugzeugabstürzen in Äthiopien und Indonesien gibt es weiter Zweifel an der Sicherheit der Maschinen vom Typ Boeing 737 MAX. Während viele Länder, darunter Deutschland und heute auch Kanada, ein Flugverbot verhängt haben, darf die Maschine in den USA weiterfliegen. Sebastian Schreiber berichtet aus Washington.
Die US-Luftfahrtbehörde FAA bleibt bei ihrem Kurs. Sie hält die Boeing 737 MAX 8 weiter für flugtauglich und steht damit weltweit fast alleine da. Die Kritik in den USA wird immer lauter. Gewerkschaften, Luftfahrtexperten und Abgeordnete von Demokraten und Republikanern fordern, die Flugzeuge vorerst nicht mehr fliegen zu lassen. Zumindest bis geklärt ist, warum die Maschine in Äthiopien am Wochenende abgestürzt ist. Boeing-Chef Dennis Muhlenberg soll US-Präsident Trump in einem Telefonat gesagt haben, das Flugzeug sei sicher. US-Medien berichten, amerikanische Piloten hätten in den vergangenen Monaten die Behörden mehrfach auf Probleme mit der Boeing 737 MAX 8 aufmerksam gemacht. Die Zeitung USA Today zitiert aus einigen Warnungen. Darin heißt es etwa, die Nase des Flugzeugs sei plötzlich nach unten gekippt, als der Autopilot aktiviert wurde. Außerdem seien die Anweisungen und Handbücher zur 737 MAX 8 völlig unzureichend. Im Zentrum stehen nun die Flugschreiber des in Äthiopien abgestürzten Flugzeugs. Sie sollen in Europa ausgelesen werden. Noch immer ist unklar, ob der Absturz der Ethiopian Airlines Maschine am Wochenende die gleiche Ursache hatte wie der Absturz der Lion Air in Indonesien im vergangenen Oktober.
Der frühere Finanzchef des Vatikans, der australische Kardinal George Pell, ist wegen sexuellen Missbrauchs zu 6 Jahren Haft verurteilt worden. Pell soll in seiner Zeit als Erzbischof von Melbourne in den 90er Jahren 2 Jungen missbraucht haben. Im Dezember war er von einem Geschworenengericht schuldig gesprochen worden. Als jetzt das Strafmaß verkündet wurde, gab es unter anderem Applaus.
Immerhin ist er im Gefängnis, auch wenn das noch lange keine Gerechtigkeit bringt. So jubelten einige Zuschauer und Demonstranten vor dem Bezirksgericht in Melbourne. Dort hatte kurz zuvor am Morgen der Richter Peter Kidd das Strafmaß für Kardinal Pell verkündet.
Cardinal Pell, would you please stand?
Erheben Sie sich bitte,
forderte er ihn auf.
I sentence you to a total effective sentence of 6 years imprisonment.
Ich verurteile Sie zu einer Strafe von 6 Jahren. Haftbewährung ist erst nach 3 Jahren und 8 Monaten möglich.
Das Urteil und wie der Richter es begründete, das wurde live im Fernsehen übertragen. Das wirkte wie eine Verkehrung der Verhältnisse nach einem Verfahren, das zwar die Nation und die Welt bewegte, über das aber niemand berichten durfte, so lange bis der Schuldspruch öffentlich wurde. Der Richter hatte eine Art Maulkorb verhängt, eine Suppression Order, die verhindern sollte, dass die Jury durch Berichterstattung beeinflusst würde. Erst 2 Monate nach dem Schuldspruch, Ende Februar, hob er diesen Maulkorb auf. Der Fall Pell bewegt die Australier sehr. Missbrauch in kirchlichen Einrichtungen hatte es hier 10.000-fach gegeben. Eine königliche Kommission hatte sich in den vergangenen Jahren an eine Aufarbeitung gemacht. Aber niemand hatte so polarisiert wie George Pell, der als Erzbischof von Melbourne nach einer Messe 2 Chorknaben missbrauchte, weil sie vom Messwein getrunken hatten.
You're in a lot of trouble.
Jetzt steckt ihr ganz schön in der Klemme, so soll Pell gesagt haben, als er die beiden Jungen in der Sakristei erwischte und sie dann zwang, ihn oral zu befriedigen. George Pell beteuert, nichts von den Vorwürfen sei wahr. Er will in Berufung gehen. Im Juni soll der Prozess wahrscheinlich beginnen. Solange will der Vatikan noch mit möglichen Konsequenzen warten.
Lena Bodewein über das Urteil gegen den australischen Kardinal George Pell. Auch in Deutschland wurden viele Kinder und Jugendliche Opfer von sexuellem Missbrauch durch Kirchenleute. Über 3.600 sollen es in den Jahren von 1946 bis 2014 allein in der katholischen Kirche gewesen sein. Heute haben die katholischen Bischöfe auf ihrer Frühjahrsvollversammlung beschlossen, wie diese Fälle aufgearbeitet werden sollen. Johannes Avenarius berichtet aus Lingen.
Die deutschen Bischöfe haben sich in Lingen mit Fragen des sexuellen Missbrauchs und dessen Aufarbeitung beschäftigt. Dabei verdeutlichte der in der Bischofskonferenz für das Thema Missbrauch zuständige Bischof Ackermann aus Trier, dass sich die Bischöfe im Grundsatz einig sind.
Wir haben uns dazu verpflichtet, in diesen einzelnen Fällen aufzuklären. Da gehört dann dazu auch etwa das Leid anzuerkennen, das Menschen erlitten haben. Dazu gehört natürlich der Blick auf den oder die Täter.
Es gibt Fälle sexualisierter Gewalt, die strafrechtlich bereits verjährt sind. Kirchenrechtlich gäbe es aber trotzdem eine moralische Verantwortung der Bistümer.
Dann, wenn jemand im Bistumsdienst steht, kann ich sagen, gut, ich ziehe das vom Gehalt ab, bis es soweit ist. Bei den Tätern, die verstorben sind, tritt sozusagen das Bistum ein. Das kann ja nicht zulasten der Betroffenen gehen.
Das bisherige Modell von Geldzahlungen an die Betroffenen sexualisierter Gewalt will Bischof Ackermann auf den Prüfstand stellen. Unabhängige Experten sollen das seit 2011 laufende Verfahren zur Anerkennung des erlittenen Leids bewerten. Betroffene sexualisierter Gewalt fordern angemessene Entschädigungszahlungen. In der Regel erhalten sie nach einem gestellten Antrag 5.000 Euro von der Kirche. Bei der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen spielt natürlich auch die Aktenführung der Bistümer und die Dokumentation eine wichtige Rolle. Hier soll es künftig einheitliche Standards geben.
Eine standardisierte Dokumentation in Fragen von sozusagen Beschuldigungen und sexueller Gewalt, wo es sozusagen entsprechende Taten gibt, wie ist das dokumentiert, wie werden Dinge auch sozusagen an Informationen weitergegeben, dass es da keine Informationslücken gibt.
Zudem wolle man unabhängige Anlaufstellen für Betroffene einrichten, die sich komplett außerhalb kirchlicher Strukturen befinden. Diese könne es Betroffenen erleichtern, Anzeige zu erstatten. Für dieses Vorhaben laufe derzeit eine Recherche, sagte Bischof Ackermann. Die katholischen Bischöfe wollen sich dem Missbrauchsthema stellen. Doch noch sind Arbeitsgruppen, geplante Gutachten und Recherchen wenig konkret. Das kritisiert Martin Schmitz, der sich beim Betroffenenverband Eckiger Tisch engagiert. Schmitz ist selbst Opfer sexuellen Missbrauchs. Er hat sich die Äußerungen von Stefan Ackermann in Lingen angehört.
Ich habe den Eindruck, dass wieder, wie auch all die Male vorher, viel geredet worden ist, aber wenig Konkretes dabei rausgekommen ist. Es ist so, dass einfach Dinge jetzt benannt werden, die eigentlich schon beschlossen werden. Im Grunde genommen ist es so, als wenn die Hausaufgaben in Erinnerung gerufen werden. Ach ja, die müssen wir ja machen. Und da schauen wir jetzt mal drauf.
Für Schmitz blieben die deutschen Bischöfe mit ihrer Erklärung zum aktuellen Stand der Aufarbeitung zu vage.
Ich hätte mir gewünscht, dass klar gesagt wird, wie mit den Verfahren umgegangen wird, wie es mit einer Gerichtsbarkeit aussieht. Ich hätte mir gewünscht, dass einfach mal das Problem der Zahlungen deutlich angesprochen wird.
Bis morgen Vormittag wollen die Bischöfe auch über Machtstrukturen, die Sexualmoral und den Zölibat diskutieren. Denn diese Bereiche wurden in einer Studie als mögliche Risikofaktoren für sexualisierte Gewalt in der Kirche ausgemacht. Die Ergebnisse von Lingen sollen dann morgen Nachmittag vorgestellt werden.
Johannes Avenarius berichtete von der Bischofskonferenz. Es gibt immer weniger Insekten in Deutschland. Laut wissenschaftlichen Studien ist der Bestand in den vergangenen 30 Jahren um 75% geschrumpft. Insekten sind aber wichtig für das Ökosystem und für unsere Ernährung. Deshalb fordern Umweltverbände, dass sich die Bundesregierung verbindlich um den Insektenschutz kümmert. Claudia Plass war in Berlin dabei, als der BUND seine Forderungen vorstellte.
Bienen, Käfer, Schmetterlinge. Insekten seien unverzichtbar für den Naturkreislauf, machte der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger noch einmal deutlich. Dass es immer weniger Insekten gäbe, beschäftige Naturschützer schon lange und mittlerweile auch große Teile der Bevölkerung.
Die Bürger haben den Ernst der Lage begriffen und sie erwarten, dass die Bundesregierung endlich handelt.
So fasste Weiger die Ergebnisse einer Emnet-Umfrage zusammen, die der BUND in Auftrag gegeben hatte. Knapp 3/4 der Befragten gaben demnach an, einen Insektenschwund in ihrer Region zu beobachten. Knapp 80% der Befragten fordern laut Umfrage, dass die Bundesregierung den Schutz etwa von Wildbienen, Ameisen und Libellen verbindlich regeln solle. Weiger sagte, auch das erfolgreiche Volksbegehren zum Erhalt der Artenvielfalt in Bayern bestätige die Umfrageergebnisse. Die Bundesregierung hat die Bedeutung des Insektenschutzes mittlerweile erkannt und ihn in ihrem Koalitionsvertrag verankert. Im vergangenen Sommer hatte das Kabinett ein Eckpunkteprogramm von Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD beschlossen. Ein wichtiger Schritt, so die Ministerin damals.
In den Eckpunkten, die wir jetzt heute beschlossen haben, ist eben beinhaltet, dass wir zum einen wieder mehr Lebensraum für Insekten schaffen müssen, dass wir Pflanzenschutzmittel zurückdrängen müssen und auch, dass wir die Forschung stärken müssen. Wir müssen einfach noch mehr über die Insekten wissen. Wir brauchen ein intensiveres Monitoring.
Seit Mitte Februar befindet sich das Aktionsprogramm Insektenschutz, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, in der Ressortabstimmung. Der BUND erwartet nun konkrete Maßnahmen. Skepsis kommt von den Grünen. Weitere Aktionspläne werden das Artensterben nicht stoppen, so die Kritik. Harald Ebner, Sprecher für Bioökonomie, sagte:
Also von Handlung kann ich bislang noch nicht viel erkennen, außer warmen Worten, Ablenkungsmanövern, Bienen-Apps oder sonst was.
Ebner kritisiert, zwar habe Agrarministerin Julia Klöckner von der CDU im vergangenen Sommer auf EU-Ebene für das Verbot von 3 bienenschädlichen Insektengiften, sogenannte Neonicotinoide, gestimmt. Sie dürfen nun nicht mehr eingesetzt werden. Allerdings seien kürzlich erneut Unkraut- und Insektengifte zugelassen worden, bemängelte der Grünen-Politiker. Um die Insekten zu schützen, sei vor allem eine andere Landwirtschaft gefragt. Und da geht es ums große Ganze, um die Verteilung der Fördergelder aus EU-Töpfen. Auch die Befragten in der aktuellen Emnet-Umfrage des BUND sehen die Landwirtschaft in der Verantwortung. 2/3 sprechen sich demnach dafür aus, die Landwirtschaft zum Insektenschutz zu verpflichten. Hubert Weiger vom BUND sagte, die EU-Gelder dürften künftig nicht mehr pauschal an die Landwirte gezahlt, sondern müssten an Umweltauflagen gekoppelt werden.
Und deswegen ist die zentrale Forderung, dass mindestens 30% in Zukunft der Agrarzahlungen für Maßnahmen des Naturschutzes verwendet werden müssen.
Dazu gehören zum Beispiel mehr Hecken und Bäume statt Riesenfelder. Eine Forderung, die auch die Umfrage stützt. Eine große Mehrheit der Befragten will demnach auch, dass Bäuerinnen und Bauern finanziell unterstützt werden, wenn sie sich um Insektenschutz bemühen und zum Beispiel weniger Schädlingsbekämpfungsmittel einsetzen.
Überall auf der Erde werden Ökosysteme zerstört und das hat dramatische Konsequenzen für die Gesundheit der Menschen. 1/4 der Erkrankungen und vorzeitigen Todesfälle weltweit werden durch Umweltschäden verursacht. Das steht in einer Studie zum Zustand der Erde, an der rund 250 Wissenschaftler 6 Jahre lang gearbeitet haben. Der Bericht GEO6 wurde heute auf der UN-Umweltkonferenz in Nairobi veröffentlicht. Utz Träger mit Einzelheiten.
Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, UNEP, hat heute den Global Environmental Outlook, den Weltumweltbericht GEO6, vorgestellt. Der im Abstand von einigen Jahren erscheinende Bericht soll einen Überblick über den ökologischen Zustand der Erde geben und zählt zu den ausführlichsten Bestandsaufnahmen seiner Art. Der mittlerweile 6. GEO-Bericht der UNEP gibt auf über 700 Seiten einen teils beunruhigenden Überblick. Vom Artensterben bis zur fortschreitenden Verunreinigung der Meere. Bis auf wenige Ausnahmen habe sich der Zustand der Umwelt, auch im Vergleich zu vorherigen Bestandsaufnahmen, weltweit verschlechtert. Die Gesundheit der Menschen drohe dadurch zunehmend in Mitleidenschaft gezogen zu werden. Bereits jetzt sterben etwa allein durch Luftverschmutzung jährlich 6 bis 7 Millionen Menschen einen vorzeitigen Tod. Die Macher des GEO6 warnen, dass nur ein radikales Umsteuern katastrophale Entwicklungen verhindern könne. Zwar lägen viele zukunftsfähige Technologien und Handlungsansätze vor, doch die nötigen Transformationen seien häufig zu zögerlich und halbherzig durchgeführt. Schuld daran seien nicht selten fehlender politischer, wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Wille. In der Folge entstünden allerdings gesellschaftliche Kosten, die, so rechnen die Macher von GEO6 vor, oft höher liegen als die der nötigen Investitionen für einen zukunftsorientierten Umbau. Generell müsse nachhaltiges Handeln und Denken in allen politischen Bereichen eine Rolle spielen. Derzeitige Produktions- und Konsummuster gehörten auf den Prüfstand. Bleibe man weltweit beim jetzigen Kurs, seien die Nachhaltigkeitsziele der UN und andere international vereinbarte Umweltziele nicht zu erreichen.
Seit Monaten gibt es immer wieder Bombendrohungen gegen öffentliche Gebäude und Einrichtungen in Deutschland. Am Montag musste der Lübecker Hauptbahnhof geräumt werden, gestern das Finanzamt Gelsenkirchen. Nach Informationen von NDR und Süddeutscher Zeitung hat sich ein mutmaßlich rechtsextremistischer Absender zu den Bombendrohungen bekannt. Philipp Eckstein berichtet.
In einer E-Mail an die Bundestagsabgeordnete Martina Renner von Die Linke erklärt ein Absender mit dem Namen Nationalsozialistische Offensive, er stecke hinter den Bombendrohungen. Außerdem behaupten der oder die mutmaßlichen Täter, zahlreiche weitere Finanzämter und Bahnhöfe im gesamten Bundesgebiet bedroht zu haben. Der Bahnhof in Lübeck war nach einer Bombendrohung am Montagmorgen komplett gesperrt worden. Am Tag darauf musste nach einem Drohschreiben, das per Mail an mehrere Mitarbeiter versandt wurde, auch das Finanzamt in Gelsenkirchen kurzfristig geräumt werden. Die Polizei fand bei beiden Einsätzen keine Sprengsätze. Nach Informationen von NDR und Süddeutscher Zeitung verzeichnen die Sicherheitsbehörden seit Ende 2018 eine Serie ähnlicher Drohschreiben. Betroffen davon seien unter anderem Politiker, Künstler und öffentliche Einrichtungen. Die Ermittler vermuten aufgrund des Stils der anonymen Droh-E-Mails einen Zusammenhang. Die Staatsanwaltschaft Berlin leitet dazu bundesweit die Ermittlungen.
Und jetzt zum Sport im Echo des Tages. Lars Wendt ist ins Studio gekommen.
Der FC Bayern spielt in circa 2 Stunden um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League. Der Gegner ist der Vorjahresfinalist FC Liverpool mit seinem Trainer Jürgen Klopp. Das Hinspiel endete 0:0 unentschieden und Klopp erwartet heute wieder so ein enges Spiel.
Wir sind ja nicht dazu da, um die Bayern aus dem Stadion zu schießen, wenn die zu uns kommen. Die Qualität haben wir ja gar nicht. Und vor allem hat Bayern auch nicht so wenig. Und es ist ja nun mal normal, dass es ein enges Spiel ist. Und ein enges Spiel müssen wir wieder draus machen. Und wenn wir ein enges Spiel draus machen können, dann kannst du es gewinnen. Mehr brauche ich ja nicht.
Anpfiff beim wahrscheinlich engen Spiel Bayern München gegen den FC Liverpool ist um 21 Uhr. Außerdem treffen noch der FC Barcelona und Olympique Lyon im Achtelfinale aufeinander. Bereits ausgeschieden sind die anderen beiden deutschen Vertreter, Borussia Dortmund und seit gestern auch der FC Schalke. Und wie? 0:7 gegen die Schalker bei Manchester City unter. Und diese historische Pleite sorgte auch dafür, dass der eh schon sehr wackelige Stuhl von Trainer Domenico Tedesco mittlerweile schon fast gar keine Beine mehr hat. Eigentlich sollte Tedesco auch am Wochenende beim Heimspiel gegen Leipzig auf der Bank sitzen. Das kann jetzt zumindest bezweifelt werden. Der neue Schalker Sportvorstand Jochen Schneider sagte nämlich heute in einem Statement: Wir können nach dem Spiel nicht zur Tagesordnung übergehen. Wir werden die nächsten Stunden nutzen, um das intern zu besprechen und werden uns morgen erklären. Eine Jobgarantie klingt in meinen Ohren anders. Und abschließend schauen wir noch zur Biathlon-WM in Schweden. Und dort ist heute Arne Pfeiffer Weltmeister geworden. Der Harzer blieb im Einzelrennen über 20 Kilometer am Schießstand fehlerfrei und sicherte sich die Goldmedaille. Thomas Kunze über das perfekte Rennen des Arne Pfeiffer.
Das war ein langer, schmerzhafter, aber überaus erfolgreicher Triumphlauf für Arne Pfeiffer, Weltmeister über die 20 Kilometer im Einzelrennen von Östersund. Das ist ein Riesenerfolg nach einer noch größeren Leistung. Arne Pfeiffer ging bereits als 24. in dieses Rennen, das von drehendem Wind und einer schweren Strecke gekennzeichnet war. Pfeiffer aber ignorierte all das und räumte alle 20 Scheiben ab. Bei den Stehendanschlägen war der Deutsche auch ein bisschen mit dem Glück im Bunde, weil der Wind zu diesen Zeitpunkten nicht ganz so stark wehte. Auf der Strecke teilte sich Pfeiffer die Kräfte dann gut ein, um mit einer starken Schlussrunde die Goldmedaille abzusichern.
Biathlet Arne Pfeiffer ist also neuer Weltmeister im Einzel über 20 Kilometer geworden.
Das war der Sport mit Lars Wente und das war das Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Regina Metler.